Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Predigttext, der auf diesen Zetteln hier steht, der ist nicht zu verwechseln mit einem Bericht über eine andere Frau, die auch Jesus salbte. Mit kostbarem Nardenöl, ihr kennt sicherlich alle diese Geschichte. Diese Frau, die mit diesem kostbaren Nardenöl zu Jesus kam, die kam auch in Anbetung und in Dankbarkeit zu Jesus. Aber es war eine andere Frau, es war ein anderer Zeitpunkt, es war auch ein ganz anderer Kontext in den Evangelien, wo diese Geschichte berichtet wird. Diese Geschichte heute, das ist eine Begebenheit in der Zeit, wo Jesus noch durch Galiläa reiste, also durch den nördlichen Teil von Israel. Er war unterwegs von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Er predigte, er heilte viele Menschen. Und er scharte langsam seine Jünger um sich. Und so wie wir es heute und auch im nächsten Predigtabschnitt sehen werden, scharte er auch Jüngerinnen um sich. Und wie wir es in den letzten Predigten schon mitbekommen haben, die Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die war voll im Gang. Aber es kam dann noch nicht zum völligen Bruch. Ja, irgendwann war dann mit den Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern war dann ein völliger Bruch erreicht. Sie wollten Jesus töten, aber noch war nicht dieser totale Bruch. Und das sehen wir zum Beispiel daran, dass im heutigen Predigttext ein Pharisäer, nämlich Simon der Pharisäer, Jesus einlädt zum Essen. Und dazu möchte ich jetzt den Predigttext lesen. Er steht im Lukas Kapitel 7, von Vers 36 bis Vers 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die wahrnahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte, fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der am meisten geschenkt hat, dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zur Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Der Herr segne an uns sein Wort. In der Bibel steht meistens über diesen Abschnitt drüber, Jesus wird von einer Sünderin gesalbt oder sowas. Aber ich denke, eine bessere Überschrift wäre, und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, eine Prostituierte findet wahre Liebe. Sie findet wahre Liebe nicht zu irgendeinem Mann, den sie dann endlich heiraten kann, sondern zu Gottes Sohn, zu Christus. Und das ist der erste Punkt heute Morgen, wahre Liebe zu Christus. wahre Liebe zu Christus. Von solch einer wahren, tiefgehenden Liebe, wie wir gerade hier gelesen haben, hat uns Lukas in seinem Evangelium bisher noch nicht berichtet. Diese wahre Liebe konnte er uns nicht bezeugen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, klar, das haben wir gemerkt, aber auch nicht von seinen Jüngern, auch nicht von Johannes dem Täufer. Ja, nicht mal von seinen Eltern haben wir das erfahren. Wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, seine Mutter, die Maria, die liebte Jesus. Aber diese Liebe der Frau hier geht noch weiter. Und es ist, denke ich, wieder mal sehr interessant, dass es bei den vielen Männern in der Bibel, bei den vielen Glaubenshelden, eine Frau ist, die uns zeigt, was wahre Liebe zu Christus bedeutet. Ja, schon der Mut dieser Frau, überhaupt in das Haus des Pharisäers zu gehen, ja, es zu betreten, das ist erstaunlich. Sie muss sich wirklich überwunden haben. Sie war stadtweit bekannt als große Sünderin. Dort steht Sünderin im Text, aber wenn man das wörtlich übersetzt, dann steht da eine, die viele Sünden getan hat. Es wird nicht gesagt, was sie getan hat, aber weil sie als große Sünderin bekannt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine Prostituierte war. Oder wenn nicht gleich eine Prostituierte, so noch eine, die die Ehe gebrochen hat, die vielleicht mehrere Beziehungen hatte. Und diese Frau, sie wusste, dass sie von den religiösen Leuten im Ort verachtet wurde. Ja, dass diese religiösen Leute, die frommen Leute im Ort, dass sie jeden Kontakt mit ihr, jede Näherung vermieden haben. Aber als sie hört, dass Jesus im Haus des Pharisäers ist, geht sie auch hin. Aber sie geht nicht nur hin, um den Gesprächen zu lauschen. Das war damals nämlich durchaus üblich. Ja, wenn irgendwie ein besonderer Gast da war, ein besonderes Gastmahl war, dann war das Haus geöffnet. Andere Leute konnten nach dem Gottesdienst am Sabbat auch noch mit ungeladen dazukommen. Die haben sich dann an die Ränder gesetzt, an die Wände und haben den Gesprächen gelauscht, vielleicht auch mal mit dran teilgenommen. Aber diese Frau, die betritt diesen Raum. Und dann lesen wir Vers 37 oder Vers 38, da trat sie von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Also höchstwahrscheinlich hat diese Frau Jesus schon vorher kennengelernt. Vielleicht hat sie seine Verkündigung gehört, vielleicht hat sie sogar mit Jesus gesprochen. Wir erfahren nichts davon. Es ist sehr interessant, diese Frau spricht in diesem ganzen Bericht auch nicht ein einziges Wort. Aber ihre Taten, die sprechen Bände. Sie tritt an Jesu Füße heran. Nun, wir müssen uns das vorstellen, die saßen also nicht am Tisch, wie wir heute am Tisch saßen und sie musste unter den Tisch krabbeln, sondern die lagen zu Tisch, alle so mit dem Oberkörper zur Mitte, an einem flachen Tisch und die Beine, die Füße waren nach hinten weg. Gerichtet und so konnte die Frau sehr leicht an die Füße heran. Und als sie sich Jesus nähert, als sie sich vor die Füße kniet, beginnt sie zu weinen. Aber sie hat da nicht nur so ein bisschen die Tränen im Knopfloch, so ein bisschen Rührung, sondern dieses Wort benetzen, was bei uns steht, das ist wörtlich übersetzt, heißt das Beregnen. Ja, sie fällt vor Jesu Füßen auf die Knie und vor Reue, vor Buße über ihre Sünden. Da stürzen ihr die Tränen wie Becher aus den Augen. Nun, wir müssen wissen, es gab noch einen Unterschied zu damals. Damals ging man entweder in Sandalen oder barfuß. Und die Straßen waren auch nicht asphaltiert, sondern die waren extrem dreckig. Da lag all möglicher Müll und Tierdung und sonst was rum. Das heißt, die Füße, das waren so die dreckigsten Körperteile. Darum war es auch die niederste Arbeit, die niederste Sklavenarbeit, die Füße zu waschen. Und wir haben gehört, ja, Jesu wurden die Füße nicht gewaschen. Die waren also dreckig, staubig und Schlimmeres. Aber es geht dann weiter. Sie kniet über diesen verdreckten Füßen und dann beregnet sie diese Füße und dann öffnet sie ihr Haar. Ja, das war was ganz Besonderes. Ein Haar hielt man als Frau unbedingt zusammengesteckt. Sie öffnet ihr Haar, um die Füße dann mit ihrem Haar zu trocknen. Eine unheimliche Erniedrigung von ihr. Oder eine unheimlich große Ehrerbietung. Und dann fängt sie an, diese Füße mit kostbarem Parfümöl zu salben. Ja, das ist also kein irgendwie einfaches Öl, sondern ist das Wort, was dort steht, das macht deutlich, es ist ein kostbares Parfümöl. Und jetzt ist es wichtig, dass wir wirklich verstehen, was hier geschieht. Wenn die Frau auf ihre Knie fällt, wenn sie ihre Sünden bekennt, wenn sie Tränen vergießt, wenn sie die Füße reinigt, wenn sie die Füße salbt, wenn sie die Füße sogar küsst, dann ist das eine Handlung, ein Akt der Anbetung. Sie wendet sich in tiefster Demut und in höchster Verehrung zu Jesus. Und nun müsst ihr euch vorstellen, wie das die anderen Gäste im Raum wahrnahmen. Da kommt diese Frau, die als bekannte Sünderin, die jeder kannte als Sünderin, sie kommt einfach so in das Haus Simon des Pharisäers. Und wenn sie in den Raum reinkommt, natürlich, es riecht sofort nach Parfüm. Vielleicht ist es dasselbe Parfüm, was sie sonst gebraucht hat, um ihre Liebhaber zu verlocken. Und alle Blicke sind verächtlich auf diese Frau gerichtet. Die Gespräche, die werden verstummt sein. Erst recht, als die Frau nun ausgerechnet zu Jesus geht und sich vor seinen Füßen kniet. Was für eine peinliche Situation für den Gastgeber, aber erst recht für Jesus. Denn man kann das Geschehen auch anders deuten. Nicht als Anbetung, sondern als eine romantische, als eine anzügliche Handlung. Ja, versucht euch mal jetzt in Simon, den Gastgeber, zu versetzen. Da kommt diese Frau, als Hure ist sie bekannt. Sie macht sich an Jesus heran, sie berührt ihn, sie streichelt ihn, sie salbt ihm die Füße, sie küsst seine Füße, sie öffnet ihr Haar, um die Füße zu trocknen. Im Talmud, das ist ein hebräischer, ein jüdischer Kommentar zum Alten Testament, da steht drin, wenn eine Frau ihr Haar öffnet vor einer anderen Person als vor ihrem Mann, dann ist das ein Grund zur Scheidung. Also das war wirklich nicht akzeptabel. Ja, und der absolute Hammer ist, Jesus ist mittendrin. Jesus, von dem die Leute behaupten, das ist ein großer Prophet, den sie verglichen haben mit Elia und Elisa und all den anderen großen Propheten. Aber anscheinend scheint sich jetzt der Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten doch zu bestätigen. Welcher Vorwurf meine ich? Den haben wir kurz vorher, steht er in der Bibel drin. Lukas 7, 34. Den hatten wir das letzte Mal. Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und Simon, der Pharisäer, der wollte es vielleicht noch mal wissen. Ja? Er lud Jesus trotz all der Vorwürfe ein. Er war vielleicht einfach neugierig, aber spätestens jetzt war die Sache mit Jesus klar. Vers 39, als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, da sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, na dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin, denn sie ist eine, die viele Sünden getan hat. Ein heiliger Mann, ein Mann, der von Gott gesandt ist, ja, ein Prophet, der musste erstens wissen, dass das eine Sünderin war und zweitens musste er jeden engeren Kontakt mit ihr vermeiden. Aber Simon ist hier einem Trugschluss erlegen. Einem Trugschluss, den auch heutzutage sehr viele religiöse Menschen, ja, auch sehr viele ungläubige Menschen erlegen sind. Und dieser Trugschluss lautet, Gott liebt die guten Menschen und Gott hasst die schlechten Menschen. Umgedreht genauso, die guten Menschen lieben Gott, die schlechten Menschen natürlich nicht. Ja, Gott kann diese große Sünderin nicht lieben. Gott kann diese große Sünderin eigentlich nur richten. Und ein Prophet Gottes, ja, der muss darum auch den Kontakt mit dieser Frau vermeiden. Und genau das ist der Trugschluss. Jesus, der Sohn Gottes, Lukas 19, Vers 10, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und darum kommt Jesus und ist eben nicht ständig im Tempel und bei den hohen, intelligenten und intellektuellen und religiösen Menschen zu Gast, sondern er treibt sich herum. Mit wem? Mit Zöllnern, mit Dieben, mit Huren, mit dem ganzen Gesindel. Jesus macht deutlich, Er liebt die Sünder, nicht die Sünde. Und darum will er den Sündern helfen. Er will sie retten aus ihrer Sünde. Er will sie rausreißen aus ihrer Gefangenschaft. Das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Das erste war wahre Liebe zu Christus. Und das zweite ist, wahre Liebe zu Christus wird durch göttliche Vergebung bewirkt. Wahre Liebe zu Christus wird durch göttliche Vergebung bewirkt. Simon vermutet, dass Jesus überhaupt nicht versteht, was hier abgeht. Ja, er kann kein Prophet sein. Aber Jesus weiß, dass Simon überhaupt nicht versteht, was hier abgeht. Jesus weiß nicht nur viel besser als Simon, was das für eine Frau ist, nämlich keine große Sünderin mehr, sondern eine leidenschaftliche Anbeterin. Und Jesus weiß auch ganz genau, was Simon gerade denkt. Welchen Trugschluss er hat. Und darum beginnt Jesus jetzt sofort von was zu reden? Von Geld. Um Simon zu erklären, worum es hier wirklich geht. Vers 40. Und Jesus antwortete und sprach zu Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Also 500 Silbergroschen Verdienst von etwa ein Dreivierteljahr, 50 Verdienst von etwa zwei Monaten. Also wirklich großer Unterschied. Und jetzt kommt's, da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Irgendwie eine ungewöhnliche Story. Ein Gläubiger, also einer, der Geld verliehen hat, erlässt die Schulden seiner Schuldner. Warum? Weil sie nicht bezahlen können. Und was meint Jesus damit? Er kommt jetzt auf den Punkt, in dem er eine Frage stellt, und zwar dem Simon. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und wir haben ja heute viele Theologiestudenten, ausgebildete Theologen unter uns. Jetzt meine Frage zu euch. Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage, die Jesus hier stellt? Wer von euch, nach diesem Gleichnis, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Rhetorische Frage, ja, das geht schon in die Richtung. Also, Jesus stellt den Simon, dem gebildeten Pharisäer, ja, dem angesehenen Mann, diesen Simon stellt er eine absolute Kindergartenfrage. Ja, kleine Gruppe. Das ist die Frage, eine Kindergartenfrage. Ja, ich könnte jetzt hoch zum Kindergottesdienst gehen und ich könnte der Anna 10 Lutscher schenken und der Tabea 1 Lutscher und dann, wer wird mich am meisten lieben? Ja, ich könnte Jonas mein altes Fahrrad schenken und ich könnte Fabian ein neues Auto schenken. Wer wird mich wohl von den beiden am meisten lieben? Ja, das ist die Frage. Also seht ihr, Jesus will den Simon überführen. Und pass auf, 43, Simon antwortete und sprach, ich denke, der ihm am meisten geschenkt hat. Bingo! Ja, du hast recht geurteilt. Dem mehr geschenkt wurde, der wird mehr lieben. Aber Jesus geht es natürlich nicht um Geld oder um Lutscher oder um Fahrräder oder irgendwas. Es geht ihm, das ist interessant, einerseits wie Simon um die Sünde, andererseits aber um die Vergebung der Sünde. Der Sünder, der die freie Vergebung seiner Schuld erkennt, wird Gott mehr dankbar sein, wird Gott mehr lieben. Umgedreht könnte man es vielleicht so formulieren, der Sünder, der denkt, dass er die Vergebung seiner Schuld erarbeiten muss, dass er die Tilgung selber besorgen muss, der wird Gott nicht so sehr dankbar sein. Und genau das ist das Problem. Es geht Jesus eben nicht um die Leistung des Sünders, sondern er will darauf hinweisen, wie Gott den Sünder verändert. Nämlich indem er ihm die Sünden vergibt. Ein Sünder ist gegen Gott gerichtet. Ja? Ein Sünder hasst Gott. Gut, Sünder laufen nicht rum und sagen, ich hasse Gott, ich hasse Gott. Aber sie handeln so. Ja? Der Schuldner hat kein Wohlbehagen, wenn er an seinen Schuldherrn denkt. Ja, ihm drückt die Sorge, die Not, die Abneigung erst recht, wenn er die Schuld nicht bezahlen kann. Aber wenn der Schuldherr dem Schuldner die Schulden erlässt, dann wird er damit die Einstellung des Schuldners ändern. Gut, und jetzt wendet Jesus dieses Gleichnis an und jetzt wird es spannend. Denn jetzt vergleicht er seinen Gastgeber mit seiner Wohltäterin. Vers 44. Er wandte sich zu der Frau und er sprach zu Simon. Und das ist auch interessant. Jesus wendet sich nicht ab von der Frau, sondern er wendet sich zu der Frau. Obwohl er jetzt zu Simon spricht, wendet er sich zu der Frau. Er zeigt ihr und er zeigt allen Leuten hier im Raum, dass die Frau angenommen ist. Er wendet sich zu der Frau und er beginnt Simon eine Lektion zu erteilen. Aber wenn wir jetzt die Worte von Jesus nochmal genau ansehen, dann ist es eigentlich nicht Jesus, sondern die Frau selbst, die durch ihr Handeln dem Pharisäer eine Lektion erteilt. Und darum wird es jetzt nochmal spannender. Ja, nicht bloß, dass eine bekannte Sünderin in Simons Haus reinkommt, während er hohe Gäste hat. Nun erteilt ausgerechnet diese Sünderin, dem frommen Simon, seines Zeichens Pharisäer, ein Fachmann der Rechtgläubigkeit und der Gottesfurcht, eine Glaubenslektion. Vers 44, und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ja, Simon, hast du wirklich wahrgenommen, was das für eine Frau ist, was sie hierher bewegt hat? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, wie es durchaus üblich war, dass man einem Gast Wasser für die Füße gab zum Waschen. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, wie es durchaus üblich ist, jemand als Freundschaft und Ehrerbietung einen Kuss zu geben, so kennen wir es vielleicht aus Frankreich oder anderen Gegenden in Deutschland. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Und hier steht ein, das ist das Wort für Olivenöl, ja, einfaches, in Massen produziertes, billiges Olivenöl. Sie aber hat meine Füße mit Salböl, mit Parfümöl gesalbt. Also Jesus sagt, Simon, schau mal, schau dir mal diese Frau an. Sie tut Buße, du nicht. Sie dient hier vom Herzen, du nicht. Sie gibt freigebig, du nicht. Sie ist eine Anbeterin, du nicht. Ja, wie wir es heute auch in der Lesung gehört haben, der sagt, er liebt Gott, aber liebt seinen Nächsten nicht. Da kann irgendwas nicht hinhauen. Simon, bloß weil du ein Mitglied in einem religiösen Verein bist, vielleicht weil du auch von vielen anderen als Gesetzeslehrer anerkannt wirst, bedeutet das noch lange nicht, dass du über diese Frau richten kannst, dass du diese Frau etwas lehren kannst. Nein, Tatsache ist, diese Hure, wie du sie vielleicht nennst, diese Frau wird dich etwas lehren. Sie wird dir lehren, was es wirklich bedeutet, demütig zu sein, Buße zu tun, zerbrochen zu sein, ehrlich zu sein, freigebig, ja, wie man dient, wie man sorgt, wie man rücksichtsvoll und liebend und dankbar ist. Und stellt euch das mal vor, was hier gerade geschehen ist. Das wäre so, als ob heutzutage Jesus von einem Landesbischof eingeladen würde und Jesus würde dann zum Festbankett eine Stripperin mitbringen. Um dann vor allen Leuten, die geladen sind, den ganzen Pfarrern und den ganzen Kirchenangestellten, am Beispiel der Stripperin dem Landesbischof zu zeigen, wie er eigentlich sein müsste. Das ist total verrückt. Das ist unglaublich, aber wir lesen es, so ist eben Jesus. Und was sagt er jetzt diesen religiösen Leuten? Er sagt ihnen, dass sie viel weiter von Gott weg sind, als diese reumütige Sünderin. Warum? Weil man sich zu Gott nicht durch gute Werke, hohe Moralität oder hohe Spiritualität oder religiöse Rituale oder was auch immer, sondern weil man sich zu Gott durch Buße und Glauben nähert. Buße und Glauben. Du magst noch so sündig sein, noch so schlecht, noch so heuchlerisch, noch so religiös. Du kannst zu Gott kommen. Und kannst ihm deine Sünden bekennen. Er wird dich nicht wegstoßen. Er will dir vergeben. So wie es Jesus dieser Frau, dieser großen Sünderin bezeugt. Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Und auch bei diesem Wort erliegen viele Menschen, leider auch viele Theologen, einem Trugschluss. Ja, dieser Trugschluss heißt dann, wer viel Liebe zeigt, dem wird Gott dann auch viel vergeben. Aber das wäre eigentlich genau wieder das Denken der Pharisäer und Schriftgelehrten, nur vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen frommer formuliert. Ich lese den Satz nochmal aus der Schlachterübersetzung vor, da ist ein bisschen eindeutiger oder ein bisschen besser übersetzt vielleicht. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Ja, unsere egoistische, halsstarrige Einstellung wird nicht durch unsere Anstrengungen, sondern durch Vergebung von Gott überwunden. Und nicht bloß überwunden, sondern zu wahrer Liebe gewandelt. Und das hat ja Jesus in dem Gleichnis deutlich gemacht. Ja, es war der Schuldherr, der die Sünden dem Schuldner erlassen hat. Und die Frau zeigt ihre Liebe nicht, um ihre Schuld zu bezahlen, um irgendwas gut zu machen bei Jesus, sondern weil ihr ihre Schuld erlassen wurde. Die Frau liebt so sehr, weil sie geliebt ist und weil ihr vergeben wurde. Und zwar von Gott, so wie wir es heute in der Lesung gehört haben. Gott hat uns zuerst geliebt. Und die gestern mit beim Bekenntnistag waren, die haben das schon gehört, dort ging es um dieses Thema. Ja, wenn ein Mensch Gott in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit, an seiner Vergebung erkennt, ja, und er erkennt ihn nicht, weil er es selber schafft, sondern weil ihm Gott dieses Erkennen schenkt, weil er Gott selbst eingreift, weil Gott vergibt. Und wenn ein Mensch das erkennen darf, dann beginnt er, Gott wahrhaftig zu lieben und sich wahrhaftig in ihm zu freuen, wie diese Frau. Und diese Vergebung spricht Jesus nun noch einmal der Frau zu. Vielleicht hatte er die Vergebung schon mal zugesprochen, wo sie sich das erste Mal gesehen haben. Aber nun sagt er es dieser Frau vor all diesen frommen, religiösen Menschen. Ja, vor dieser ganzen misstrauischen Versammlung. Vers 48, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus sagt nicht, dass sie nun irgendetwas tun muss. Nein, Jesus wird ans Kreuz gehen und alles tun. Er trägt ihr keine Aufgaben auf, sie muss keine Wiedergutmachung tun, sie muss nicht mal irgendwelche Tieropfer am Tempel bringen. Aber wir dürfen jetzt nicht denken, dass Jesus sagt, schwamm drüber. Viele große Sünden, aber das ist nicht so schlimm. Das klappt schon irgendwie. Ja, so wie Simon vielleicht denkt. Nein, durch Jesus und sein Werk, so wie wir es gestern auch gehört haben, erfährt die Sünde ihre höchste Aufmerksamkeit. Ja, eine viel höhere Aufmerksamkeit, als sich Simon und alle Pharisäer zusammen überhaupt denken konnten. Die Frau, es ist eindeutig, es ist klar, sie verdient für ihre Sünden Strafe. Auch wenn, wir erfahren ja nichts davon, sie durch unglückliche Umstände in diese Sünde geraten ist. Ja, vielleicht hatte die Frau eine ganz schlimme Familie, ganz schlimme finanzielle Not oder was weiß ich. Das mag alles sein. Aber Sünde bleibt Sünde. Und Sünde ist ein Problem. Und Sünde muss bestraft werden. Aber nicht die Frau wird bestraft für ihre Sünde, sondern Gottes Sohn wird sich bestrafen lassen für ihre Sünde. Und darum spricht Jesus dieser Frau Vergebung zu, weil er ans Kreuz gehen wird, weil er sich selbst um Wiedergutmachung kümmert, weil er auch ihre Schuld übernehmen und abbüßen wird, ja, weil er selbst das Opfer wird. Eine große Sünderin, vielleicht eine stadtbekannte Hure, tut Buße. Sie weint vor Reue und vor Glück und vor Liebe zugleich. Sie betet Gott an und ihre Sünden sind ihr vergeben. Und was ist die Reaktion der Leute? Freude und Mitgefühl für die Frau. Ja, Lobpreis und Dankbarkeit für Gott und seine Gnade. Leider nicht. Nein, wem interessiert schon diese Frau, diese Sünderin? Lasst uns nicht über die Veränderung der Frau freuen, sondern lasst uns lieber kritisieren, wie es zu dieser Veränderung kam. Vers 49, da fingen die an, die zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Sie können sich nicht freuen, sondern sie hinterfragen Jesus. Aber bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich. Es ist sogar richtig. Ja, diese religiösen Leute waren im Gegensatz zu vielen religiösen Leuten von heute wenigstens noch die grundlegenden Dinge klar. Sie wissen sehr genau um die Problematik der Sünde. Ja, Sünde ist ein ernsthaftes Problem und sie kann nicht einfach so übergangen werden. Ja, so wie es heute geschieht, heute wird nicht mal mehr von Sünde gesprochen, in dem Sinne, ja, Sünde ist kein großes Problem. Nein, heute wird überhaupt nicht mehr von Sünde gesprochen. Und wenn von Sünde gesprochen wird, dann wird sich dafür entschuldigt. Vor 2 oder 3 Jahren haben wir das so gehört bei der Missionsaktion Jesus House. Ja, von evangelikalen Leuten wird das gemacht, um Leute zu Christus zu holen. Und dort wurde ganz viel und ganz toll gepredigt. Und dann hat der Prediger sich gesagt, heute werde ich mal das Wort Sünde ansprechen. Und dann hat er gesagt, Leute, ich hatte echt überlegt, ob ich das überhaupt mache. Und ich dachte, ich mache es lieber nicht. Aber wisst ihr, ich habe mir dann doch überlegt, ich mache es doch mal. Ja? Und am Ende kam dann raus, es ist alles gar nicht so schlimm. Aber so ist es nicht. Und wie wir schon gemerkt haben, Jesus weiß das. Und er macht es auch den Gästen hier deutlich, dass Sünde ein ernsthaftes Problem ist. Er hat es mit seinen Worten gut beschrieben. Er sprach nämlich nicht von Sünde, sondern er sprach von Schuld. Jeder Sünder, sagt er somit, ist ein Schuldner Gottes. Ja, wir haben es in der letzten Brief von Matthias gehört, diesen Vers, der das so zusammenfasst, Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Der Vers ist schwer zu verstehen, aber er sagt, wir sind alle Schuldner Gottes. Wir sündigen mit den Sünden, die wir tun, auch wenn wir sie gegen unseren Nächsten tun. Zuerst und zuallermeist gegen Gott. Ich kann zu Gottfried gehen und ihn einen richtig in die Magengrube versetzen. Es ist zuerst eine Sünde, nicht gegen Gottfried, sondern gegen Gott. Ja, wir lachen drüber, aber das ist ernst. Das ist ein ganz großes Problem für uns. Der Psalmist drückt es so aus, an dir allein habe ich gesündigt, hier meint er Gott. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Heute hören wir vielleicht öfters den Spruch, ja, du musst dir erstmal selbst vergeben. Dann kannst du auch anderen vergeben. Dann kannst du auch mit Gott irgendwie klarkommen. Aber wisst ihr, dieser Vers ist eine Lüge. Dieser Vers bedeutet, dass wir selbst Gott sein wollen. Der gehört in die Kategorie, ihr werdet sein wie Gott. Ja, ich beurteile mich selbst, ich vergebe mir selbst, ich rette mich selbst. Aber es ist nicht so. Nur Gott kann dir vergeben. Und wenn Gott dir vergibt, dann macht er dich frei, dass du auch deinen Nächsten vergeben kannst. Und dann nimmt er dir auch die Sünden weg von deinem Herzen, an dem du zu zerbrechen drohst. Und um das klarzumachen, hat Gott dem Volk Israel in der Wüste das Gesetz gegeben. Um das klarzumachen, hat Gott dem Volk Israel gesagt, ihr baut nicht überall irgendwelche Opferstätten, sondern ihr baut den Tempel an einem ganz bestimmten Berg. Und zwar in Jerusalem. Und nur dort dürft ihr Opfer bringen. Und nur dort dürft ihr vor mich treten. Nur dort gibt es Vergebung der Sünden. Und diese Vergebung der Sünden geschieht nur durch Gott. Und darum ist es klar und wirklich verständlich, dass sich die Leute fragen, wie sich Jesus nur rausnehmen kann, Sünden zu vergeben. Ja, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Heilen am Sabbat, das war für die Pharisäer und Schriftgelehrten schon ein ziemliches Problem. Heilen am Sabbat. Aber Heilen an sich war nicht so das Problem. Jesus hätte jederzeit am Mittwoch heilen können. Kein Problem. Aber Sünden vergeben von Jesus, durch Jesus, das war jeden Tag ein Riesenproblem. Aber ich frage, was war das eigentliche Problem, was sie hatten? Nun, Simon und seine Gäste, sie haben die Problematik der Sünde verstanden. Sie haben den Zusammenhang zwischen Sünde und Gott verstanden. Aber sie haben eben nicht verstanden und erkannt, wer Jesus ist. Und Lukas hat es uns in seinem Evangelium von Anfang an klar gemacht. Jesus ist wer? Gottes Sohn. Ja, der Engel hat schon am Anfang der Maria gesagt, das, was in dir heranwächst, kommt von Gott. Und darum kann Jesus Sünden vergeben. Ja, nicht der Dalai Lama, nicht Mohammed, nicht Abraham, keiner der Religionsstifter, wie sie heute in der Welt bekannt sind, hat von sich jemals behauptet, ich bin Gott und dir sind deine Sünden vergeben. Das hat keiner gemacht, das ist einzigartig. Jesus spricht in göttlicher Autorität. Und noch etwas ist einzigartig, nämlich wie diese Vergebung empfangen wird. Sagt es im letzten Vers durch Glauben. Und das führt uns zum dritten Punkt. Wahre Liebe zu Christus wird durch göttliche Vergebung gewirkt, welche im Glauben an Christus empfangen wird. Wahre Liebe zu Christus wird durch göttliche Vergebung bewirkt, welche im Glauben an Christus empfangen wird. Vers 50. Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Und auch dieser Vers, und es tut mir leid, dass ich heute ständig nur irgendwelche Trugschlüsse ansprechen muss, aber auch dieser Vers führte und führt zu einem ganz großen Trugschluss. Nämlich den Trugschluss, Glauben rettet. Ja, wir könnten sagen, was? Das haben wir doch gerade bedacht, ja, letzte Woche, Reformationsfest. Nicht Werke, der Glaube. Aber ich meine, diesen Trugschluss, wenn man sagt, ja, Hauptsache du glaubst. Nun, man kann auf der ganzen Welt, und ich habe es teilweise auch so angetroffen, man kann auf der ganzen Welt tiefe, religiöse, spirituelle, moralische, fromme, betende Menschen treffen. Und die Menschen, die ich getroffen habe, ich war von denen angetan, ich hatte wirklich Respekt vor ihnen. Aber die Frage ist letztendlich, worauf beruht ihr Glaube? Auf eigenen Werken, auf irgendwelchen religiösen Ritualen? Auf ihrer inneren Ruhe oder Befindlichkeit, auf einem System von Glaubenssätzen und Moralvorschriften, vielleicht auch auf Angst vor irgendetwas, auf irgendeiner übernommenen Tradition, das haben wir halt schon immer so gemacht, oder vielleicht auf irgendwelche religiösen Lehrer. Wir sehen, es gibt verschiedene Arten von Glauben. Aber dieser Bericht hier macht sehr deutlich, es geht nicht um irgendeinen Glauben. Es geht auch nicht darum, überhaupt zu glauben. Glauben ist wertlos, wenn er nicht an die richtige Sache, an das richtige Objekt gerichtet ist. Errettung von Gott geschieht durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Und diese Errettung ist ein Geschenk, welches wir durch Jesus empfangen. Konkret, welches wir durch persönlichen Glauben an Christus empfangen. Und das bedeutet, dass wir auf ihn vertrauen. Das bedeutet, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass er der Messias, der Retter Gottes ist. Es geht nicht einfach nur um Glauben. Worauf beruht denn der Glaube dieser Frau? Auf wem hofft sie? Sie glaubt an Jesus. Sie kommt zu Jesus, sie schaut auf Jesus, sie ist völlig eingenommen von Jesus, sie demütigt sich vor Jesus, sie bekennt ihre Schuld zu Jesus, sie vergießt leidenschaftlich ihre Tränen über Jesus, sie verehrt Jesus und dann hört sie von Jesus die Worte, dir sind deine Sünden vergeben. Ihr Glaube hat der Frau geholfen, weil sie durch den Glauben Jesus und seine Vergebung empfängt. Und das Gleiche gilt für jeden von uns. Wir empfangen durch den Glauben an Christus die Vergebung unserer Sünden durch Christus. Gut. Ich fasse das jetzt zum Schluss nochmal zusammen. Diese Prostituierte, diese große Sünderin findet wahre Liebe zu Christus. weil Christus ihre Schuld vergeben hat. Und diese Vergebung hat diese Frau im Glauben an Christus empfangen. Wahre Liebe zu Christus wird durch göttliche Vergebung gewirkt, welche im Glauben empfangen wird. Und ich muss ganz zum Schluss, ich versuche es kurz zu machen, auch auf einen vierten Trugschluss kommen. Es tut mir leid, aber ein Vers, über den bin ich einfach drüber gegangen. Aber der ist wichtig. Vers 47b, da steht, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und welcher Trugschluss liegt hier nur allzu nahe? Wenn ich Gott wenig liebe, wenn mir Gott in meinem Leben nicht so wichtig ist, dann braucht mir Gott anscheinend nur wenig zu vergeben. Ja, ich brauche Gott nicht so dringlich wie all die schlechten Menschen um mich herum. Und das ist ein Irrtum, den religiöse, den gläubige Menschen sehr gerne mal erleben. Und Jesus hat das ja schon wunderbar deutlich gemacht, mit dem Span im Auge des anderen und dem Balken im eigenen Auge. Seht ihr, die Geschichte macht es auch deutlich. Die Frau und Simon waren große Sünder. Der Unterschied war, dass die eine ihre geistliche Lage, ihre geistliche Situation vor Gott erkannt hat und der andere nicht. Wenn wir wenig lieben, dann liegt es nicht daran, dass wir scheinbar wenig Sünden haben, sondern dass wir wenig Sündenerkenntnis haben. Und deshalb können wir so dankbar und so froh sein, dass die Bibel uns von dieser Frau und von Simon berichtet. Die Frau und Simon, die werden uns zu Beispielen, zu Lehren. Einerseits brauchen wir nicht in Sünden und andererseits brauchen wir nicht in falscher Religiosität, was auch Sünde ist, versacken. Die Frau lehrt uns, dass wir mit all unseren Sünden zu Christus kommen dürfen. Dass wir ihm alles vor die Füße schütten dürfen, wie die Frau ihre Tränen. Und dass sich Jesus nicht angeekelt abwenden wird, sondern dass er sich in Vergebung uns zuwenden wird. Und Simon, der warnt uns davor, dass wir uns über andere erheben. Dass wir sie richten, anstatt uns über sie zu erbarmen, sie anzunehmen, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen, sie zu lieben. Ja, ihnen, wenn es darauf ankommt, wenn es sein muss, zu vergeben. Und nun komme ich wirklich zum Schluss und jetzt könnte einer kommen und sagen, Mensch, jetzt habe ich hier so viel über Sünden geredet. Und wie man eigentlich viel besser handeln sollte, dass man jetzt mir wiederum Pharisäertum vorwerfen dürfte. Hier geht es um Vergebung, ich rede über Sünde. Ja, falsche Religiosität. Aber wisst ihr, das Ziel dieser Predigt ist eben nicht, dass ihr heute nach Hause geht und wieder einmal so richtig schön versichert bekommen habt, wie schlecht ihr seid, was ihr alles tun müsst, ein bedrücktes Gefühl mit der Träne im Knopf noch, möglichst lange. Dann habt ihr die Predigt falsch verstanden. Nein, das Ziel ist es, dass wir mit Freudentränen zu den Füßen Christi uns niederknien. Weil wir fest darauf vertrauen, dass Christus unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und möge Jesus diese wahre Freude, diese wahre Liebe in uns allen wirken. Amen. Und der Friede Gottes und der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.